Nimm's Rad, der Podcast. Heute mit
Mareike Rauchhaus.
Beruf:
Head of Communications and Public Policy bei Nextbike.
Heimatort:
Leipzig.
Oje, oje, oder alles wird gut?
Alles wird gut.
Victoria oder David?
Na, manchmal Victoria und dann David finde ich witziger.
Dichter oder Denker?
Sängerin?
Mareike. Dichterin oder Denkerin?
Dichterin.
Mareike, wohin hast du in letzter Zeit gern welches Fahrrad genommen?
Ich nehme meistens tatsächlich mein Mutti-Fahrrad, wo ich hinten heute Morgen zum Beispiel mein 8-jähriges Kind auf den Gepäckträger gesetzt habe und ganz schnell in die Schule bin, weil wir viel zu spät waren. Aber am Wochenende soll ganz schönes Wetter werden und da werde ich mich auf mein altes Rennrad schwingen.
Eigentlich hätte ich ja fragen müssen, Bach oder Schumann, weil ihr tatsächlich aus Leipzig stammt.
Ich wollte gerade sagen, dann eindeutig Bach. Oder Clara Schumann, manchmal.
Wollte ich gerade sagen, da gibt es ja auch mehrere Schumanns, Schuhfrauen.
Schuhfrauen.
Also ihr stammt aus Leipzig, seid dann dort noch zu Hause.
Genau.
Aber besser ist es immer, wenn du erklärst, wer und was ist Nextbike?
Also Nextbike ist mittlerweile tatsächlich europäischer Marktführer im Bikesharing und wurde, das ist mir neulich eingefallen, tatsächlich vor 20 Jahren gegründet in Leipzig.
Das ist dir eingefallen?
Ja, das ist mir eingefallen.
Dass ihr vielleicht 20-jähriges Jubiläum feiern
solltet. Tatsächlich ist mir das so eingefallen, dass ich dachte, huch, wir werden ja schon
20. Andere bippern mit 17 aufs 20-jährige Jubiläum zu und planen schon.
Nee, mir ist das wirklich nur eingefallen.
Rein ein.
Dann habe ich den.
Ja, dann macht mal eine Party. Ich wollte schon immer nach Leipzig kommen.
Gerne. Du kannst immer kommen, auch wenn wir nicht 20 Grad werden. Also Party gibt es immer.
Aber also 2004 gegründet, sorry, ich bin schon wieder hier in Partystimmung.
Also wir wurden 2004 gegründet, also ist auch lange Gründer geführt gewesen, der ist aber mittlerweile raus, der Ralf. Und ich muss sagen, ich habe das mit ihm, ich bin seit 2009 bei Nextbike und habe das mit Ralf, also meine Personalnummer ist die Nummer 5 und so viele waren wir auch sehr lange. Und wir haben das Ding zusammen eigentlich gerockt und groß gemacht. Und dann wurden immer mehr Menschen, immer mehr Fahrräder. Und irgendwann haben wir Organisationsprozesse eingeführt. Und jetzt würde ich sagen, sind wir halbwegs professionell und haben Bikesharing. Also würde ich uns auf die Fahnen schreiben, dass wir Bikesharing wirklich auch etabliert haben.
Wie groß ist euer Team inzwischen?
Das sind so über 500 Leute. Also ich sage immer über 500, weil ich es nicht genau zähle. Ne? Also.
Ja. Und in wie vielen Ländern seid ihr vertreten?
Derzeit 20. In unserer Hochphase, wo wir natürlich Expansion hatten, hatten wir 28 Länder. Da gab es uns auch mal eine Zeit lang in Indien. Aber jetzt sind es 20 und wir konzentrieren uns wirklich auf den europäischen Kernmarkt und schauen aber mal, was dann sonst noch kommt.
Also es sind dann so Testphasen, man probiert Länder aus eine gewisse Zeit und schaut, wie es anläuft.
Die lustige Story ist auch der erste Franchise-Nehmer. Das heißt, wir haben dann tatsächlich besonders für die internationalen Business Cases Lizenzen vergeben. Und der erste war Julian und der kam tatsächlich aus Neuseeland. Und das erste Auslandsbusiness von Nextbike war im nahen Neuseeland. Und das hat Julian mit seinem Vater gemacht, kannten wir. Wir kennen auch alle sehr gut und sehr lange und so läuft das im Ausland, dass wir dann Lizenzen vergeben nach Kroatien, da macht das Ante und Creso hat das da lange Zeit gemacht oder auf Zypern, Griechenland macht das Fitos und auch schon seit 10 Jahren und wir kommen dann immer Weihnachten zusammen, machen dann Workshops und feiern eine riesen fette Party.
Entwickelt ihr die Bikes selbst?
Ja.
Wie viele unterschiedliche Radmodelle habt ihr?
Nicht so viele. Das ist so ein Mainstream-Modell, was dann eben gut für alle Größen anpassbar ist. Als wir angefangen hatten, hatten wir so eine Art Beachcruiser. Und um dann festzustellen, spätestens als ich dann im Unternehmen war, dass man mit 1,64 manchmal ganz schön schwer auf so einen Beachcruiser kommt, beziehungsweise sich schlichtweg die Muschi stößt. Ne?
Und kleiner die Muschi stößt Muschi beim Beachcruiser.
Ja.
Headline.
Genau.
Vielen Dank dafür.
Wenn die Stange.
Aber habt ihr E-Modelle oder Ja. Nur ausschließlich E-Modelle oder also, entweder oder?
Wir haben so ein Mainstream-Modell sozusagen. Das ist das Smartbike 2.0 mit elektronischem Schloss. Das haben alle mittlerweile, wo GPS auch dran ist und was du mit der App dann eben aufmachst. Und dasselbe Schloss haben wir auch an unseren E-Lastenrädern dran. Die E-Lastenräder kaufen wir aber dazu. Das sind Duli und Bugfeeds. E-Lastenräder, aber wir haben auch analoge Lastenräder. Und E-Bikes haben wir auch selber entwickelt. Das sieht dann so ähnlich aus wie unser analoges Bike und hat dann einen integrierten Akku.
Aber das Kernmodell ist ohne E?
Das Kernmodell
ist... Oder hängt es von der Stadt ab?
Das hängt von der Stadt ab. Also wie viel Geld die in die Hand nehmen wollen. Und da wären wir dann schon beim Businessmodell, dass wir wirklich mittlerweile durch die Etablierung als Bestandteil des ÖPNV, wo wir lange für lobbyiert haben und das auch immer noch machen, Städte schreiben aus. Die machen eine öffentliche Vergabe und das ist unsere Säule, dass wir Vertragseinnahmen haben über einen Rahmenvertrag uns auf Ausschreibungen hin in Städten bewerben. Und dann gestalten wir mit denen, die geben das Konzept vor. Wir beraten dann natürlich aber auch noch, beziehungsweise die machen natürlich Markterkundungsgespräche vorher mit diversen Wettbewerbern und Anbietern. Und dann beraten wir natürlich noch stationsbasiert, mixed, also dass du auch eine Flexzone mit drin hast. Welcher Fahrradtyp eignet sich wo? Und dadurch, dass wir alles selber anbieten, kannst du bei uns im Baukastenprinzip alles mixen miteinander und dir das Beste für deine Stadt aussuchen. Wir beraten dementsprechend die Städte auch.
Wie funktioniert so ein Vergabeprozess? Also es wird ausgeschrieben, ihr bewerbt euch. Wie viele Mitbewerber habt ihr meist so? Kann man das sagen?
Unter 10, über 2.
Unter 10.
So in der Range. Ne? Es kommt natürlich auf die Größenordnung an. Wenn du jetzt wo sind wir jetzt gerade gestartet? In Ahrweiler. Ne? Da bewerben sich natürlich nicht 1000 internationale Leute noch. Aber wenn du halt in Berlin ausschreibst, da bewerben sich natürlich dann alle. Und das auch nicht nur, also auf internationaler Ebene. Und dann ist das Vergabevolumen, also das Ausschreibevolumen, das je höher das ist, ab 3 Millionen, glaube ich, musst du eine europäische Vergabe auch machen. Also dann kommt das auf europäische Ebene.
Ah, I see. Habt ihr dann gewisse Stadtgrößen im Auge, was besonders attraktiv für euch ist? Geht man nur auf Großstädte, geht man nur auf Mittelgroßstädte?
Nee, nicht.
Oder gibt es so eine Größe, wo man sagt, da rentiert sich's wirklich nicht? Aber das werden ja wahrscheinlich die Städte entscheiden, gell? Aber wenn du so 50.000 hast, ist das schon was Spannendes für euch?
Das geht schon bei 50.000 los, ja. Mhm. Dann musst du gucken, wie sind die aufgestellt? Und dadurch, dass wir so eng mit ÖPNV kooperieren, musst du halt sehen, wie ist der ÖPNV da aufgestellt, ne? Und ist das eine Stadt mit einem, also wir nennen das dann die Mittelzentren, das sind jetzt die Städte, die jetzt interessant sind, weil im Prinzip in den ganzen Metropolen, die sind mehr oder weniger abgedeckt, komplett durch alle, also durch uns vor allem, aber eben auch durch andere Wettbewerber. Dann hast du ja noch die E-Scooter, also hinsichtlich Mikromobilität dann dort mit vor Ort. Und wir konzentrieren uns ja aufs Fahrradgeschäft. Und gehen dann jetzt in so ein Mittezentrum, ne? Dann kommt dann sowas wie Rostock oder es geht eigentlich noch kleiner, ne? Also, wie gesagt, Ahrweiler hatte ich ja jetzt genannt. Das ist dann ein E-Bike-System dort und ist dann angegrenzt, also so Speckgürtel-Geschichten sind dann natürlich interessant. Da kriegst du natürlich auch die PendlerInnen, was eben verkehrspolitisch wichtig ist, denn die verursachen ja oftmals den Stau morgens und abends beim Rein- und Rausfahren. Und wenn du das dann gut kombinierst mit einer ordentlichen ÖPNV-Integration, also dass du auch Mobility as a Service hast, also von wegen eine App, wo du Nextbike mit verfügbar hast, wo du auch dein ÖPNV-Abo drin hast, dann fährst du eben S-Bahn, dann hast du dort eine E-Bike-Station von Nextbike, dann hast du noch ein paar Zielstationen in dem Ort. Und dann fährst du aber auch wieder in die Metropole mit deiner S-Bahn und steigst dort auch wieder auf Bikesharing, auf unseres idealerweise. Also Ahrweiler wäre zum Beispiel die Region Köln-Bonn, wo wir eben auch mit dem VRS, Rhein-Sieg-Kreis, der Verkehrsverbund, dort kooperieren.
Verstehe. Also ich gehe jetzt mal von meiner Heimatstadt München aus. Endet dann sozusagen eure Kooperation, würde die enden im Raum des MVV oder endet das tatsächlich an der Stadtgrenze?
Das kommt wirklich auf das Ausschreiben, also auf das Konzept der Stadt drauf.
Okay.
Wenn du jetzt München hast, dann machen wir das MVG-Rad. Also das ist,
ach, auch, das ist von euch.
Das ist auch Nextbike. Die haben ein bisschen eigenes Design bekommen, aber das erkennst du spätestens an den Körben vorne.
Ja.
Und im Hintergrund ist es auch unsere App natürlich und sowas. Und da sind ja die Landkreise mit dran, ne? Und die MVG wird auch wieder ausschreiben. Da bewerben sich dann wieder alle möglichen und die wollen dann aber explizit mit die Landkreise mitnehmen, also den Landkreis München. Was ja auch wirklich Sinn macht, ne? Also das
ist es ist sehr, sehr wichtig. Also ich habe ein solches Problem.
Ja.
Dass ich für eine Marke arbeite, die ein Stück außerhalb ist.
Ja.
Und gute drei Kilometer würde ich da hinlaufen. Wäre perfekt mit dem Fahrrad von der S-Bahn-Station. Ja. Und jetzt steht dort ein Fahrrad und ich weiß den Zahlencode des Schlosses. So haben wir es jetzt gelöst.
Ja, klar, du hast dann halt die Fahrradleichen, ne? Also, oder Leichen idealerweise nicht, aber dann kommt der nächste Need nach sicheren Fahrradparkplätzen an den Bahnhöfen jeweils. Und wenn dann jeder Pendler oder Pendlerin dort dann das eigene Fahrrad stehen hat und an der Zieldestination auch wieder, ist halt wieder ein Platzproblem, ne? Also, und mitnehmen.
Wie überzeugt man so Städte und Kommunen? Wie geht man da vor?
Oh, durch steter Tropfen höhlt den Stein, würde ich sagen. Okay. Ne? Also wirklich, ich kann dir sagen, wir haben wirklich ja, ich mache ja jetzt die Communication, habe das Marketing früher auch gemacht und eben diese ganzen Public Policy-Geschichten. Und ich bin mit dem Ralf, mit dem Gründer, wir sind in einem Auto oder Zug los, haben Fahrrad dabei gehabt und haben wirklich Klinken geputzt, ne? Und sind dann, wo war ich denn überall, ja, auch sowas wie Neuss, Augsburg, kleinere Städte und sind dann beim Bürgermeister wirklich gelandet oder Bürgermeisterin und haben dort erklärt, Bikesharing macht Sinn, was ist das? Da hieß das noch öffentliches Fahrradverleihsystem, weißt du? Also schön, schön deutsch und da war das überhaupt nicht etabliert und da gab es die Gegenargumente immer mit, die haben doch alle ein Fahrrad im Keller stehen und sowas, das nutzen wir schon und ach, das kannibalisiert doch dann die Kurzstrecke im ÖPNV. Nee, es bereichert den ÖPNV, ne? Also es ist halt wirklich, und so haben wir da eine riesen Argumentationskette gehabt und mittlerweile muss ich gar nicht mehr so viel reden.
Ist das auch der Grund, warum du woanders redest? Weil du bist ja politisch dann doch sehr engagiert, du bist bei Women in Mobility unter anderem.
Also das vermischt sich natürlich alles, ne? Also von diverser Aufstellung der Fahrradbranche über die Nutzung, die weibliche Nutzung. Wir haben seit je und ewig mehr männliche Nutzer als weibliche Nutzerinnen. Und das ändert sich auch nicht. Das ändert sich manchmal in Städten. Aber wir stehen da selber immer noch vor dem Rätsel, warum nutzen nicht so viele Frauen das Angebot? Ja? Da komme ich vom Hundertsten ins Tausende, da können wir nochmal drüber reden, über die Ansprüche von Female Mobility. Aber wenn du die Frauen kriegst, dann nützt das genauso Männern. Ne? Also da hast du einfach ein weiteres Feld, was du anbietest. Und das es überschneidet sich in ganz, ganz vielen Dingen, dass ich selber, wenn ich auf der Bühne sitze, überlege ich immer, für wen rede ich denn jetzt gerade eigentlich? Ich bin in Mobility, Zukunft Fahrrad oder
Cycling Industry Europe.
Cycling Industry Europe, ne? Aber zum Glück
im Vorstand von Zukunft Fahrrad, relativ frisch noch, ja.
Aber zum Glück passt halt alles zusammen. Und unser Ziel, und das ist auch das Tolle an unserem Business mit Purpose, das geilerweise, ne? Also wir wollen halt die Leute auf die Fahrräder kriegen, ne? Und das ist uns schon recht gut gelungen. Und wenn du natürlich in einer Stadt den Modus Split zugunsten des Fahrrades ändern willst und du installierst ein Bikesharing-System öffentliches, dann kriegst du ganz, ganz schnell die kritische Masse an Radfahrenden auf die Räder. Und das hat natürlich tolle Effekte auch auf die private Nutzung von Fahrrädern. Also wir haben uns nie in Konkurrenz zu privaten Fahrrädern gesehen oder eben auch, früher wurde ich immer gefragt, na, sind sie nicht Konkurrenz für die kleinen Läden dann und sowas, die Radläden? Nee, sind wir nicht, weil die kommen erst auf den Geschmack teilweise. Also damals kamen die Leute erst wieder auf den Geschmack durch das Bikesharing und haben sich dann eher so die Spezialräder dann, da kaufst du dir halt ein Mountainbike, da kaufst du dir dann ein Rennrad und aber für dein Pendeln nimmst du halt gerne ein Nextbike. Oder die Lastenräder, ne? Ist eben auch, die probieren das mit dem Bikesharing aus. Und da hast du natürlich wirklich den Need, weil du hast eine offizielle Station, wo du das Lastenrad abstellen kannst, musst dir keine Sorgen machen, dass es dir geklaut wird aus dem Hauseingang oder der Akku abgebaut wird. Alles, was allein das Platzproblem, ne, was du im urbanen Feld hast, kannst du ja selten ein ordentliches Cargo-Bike für E-Bike für 6.000 Euro dir hinstellen. Das nehmen wir den Leuten natürlich ab. Und da ändert sich dann auch das Gender Gap. Also in Freiburg haben wir Lastenräder mit im regulären Verleih mit drin. Und es war auch immer ein Gender Gap von der Nutzung her. Also immer, das liegt immer so bei 40% weiblich, Richtung 30% und dann 60-70% männliche Nutzer. Wirklich durchweg. Und in Freiburg bei den Lastenrädern haben wir dann eine Einzelbefragung gemacht. Lastenräder waren es dann plötzlich 60% Frauen, die Lastenräder explizit nutzen. Und die Männer, und das hat natürlich dann aber wieder einen geilen Effekt auf das Gesamtsystem dann auch, ne? Und dann kommt natürlich klassisch Transport, Kinder, Einkauf, bla bla bla, ja. Oder es sind die besonders mutigen Frauen, die dann da drauf gehen, ja. Also die dann Lastenrad.
Oder die besonders verzweifelten Frauen.
Oder so.
Aber gebt ihr Zahlen raus, wie viele Lastenräder habt ihr so im Umlauf?
Oh, warte mal. Ja, so viele sind es nicht. Das sind so um die 300 weltweit, vielleicht 400, okay, auf alles so verteilt. Ja, 400, na doch, so 400, 500.
Und die laufen dann unter eurer App?
Das läuft alles über unsere App. Und wenn du mit uns eine Ausschreibung machst, das ist dann halt wieder, dann kannst du das auch branden. Also das ist dann zum Beispiel KVB-Rad Köln. Und das sieht auch in der App alles so aus, aber im Hintergrund ist es unsere App.
Weil auf den MVG-Rädern erkenne ich da irgendwo, dass es Nextbike ist?
Nein, ja. MVG-Rad ist.
Das ist ja der Punkt irgendwie. Also da gehe ich dann über die MVG-App.
Ja.
Und über eure App wäre das gar nicht möglich? Oder ist es dann, sehe ich das dann auch bei eurer App? Aha, hier gibt es die MVG-Räder, die gehören offensichtlich zu Nextbike.
München ist besonders, da sollte das gar nicht erkennbar sein, dass das Nextbike ist, sondern München wollte exklusiv.
Vertuschen.
Na, vertuschen nicht. Die wollten halt Alleinstellungsmerkmal, Leuchtturmprojekt.
So sind wir Bayern.
Ja, wahrscheinlich. wenn du halt sowas wie in Köln hast, da gibt es keine Exklusivität und da hast du halt den Vorteil, dass du mit deinem Nextbike-Account auch in Köln die Räder nutzen kannst und in Berlin genauso oder in Leipzig oder sonst wo.
Also meistens ist es schon auch in eurer App dann der Zugang direkt, ja, genau, möglich. Wenn ich rumreise, dann weiß ich, ich bin bei Nextbike. Das ist ja ähnlich wie Callerbike, dass ich die App habe und einfach jeweils aussteige und dann eure App öffne. Das ist ja wahrscheinlich auch euer Ziel, dass eure App geöffnet wird und eben nicht die App von Mitbewerbern.
Ist nicht explizit unser Ziel. Also wenn du jetzt MVG hast, dann sind wir da auch zufrieden, da im Hintergrund das System zu stemmen und dann hast du halt in München lokal das Bike-Sharing. Und ich würde so sagen, wir sind besser als Callerbike, weil wir halt weiter verbreitet sind, ne? Hast halt.
Das musst du jetzt natürlich sagen. Aber seid ihr zum Beispiel auch bei FreeNow integriert?
Nee. FreeNow, okay. Doch, waren wir. Waren wir mal, als das noch Car2Go und wer, weißt du, das war doch ShareNow, Car2Go.
Ja. Und dann. Und wieso seid ihr da jetzt nicht mehr dabei? Also das ist ja auch so ein Thema, das so ein bisschen das Umständliche. Ich habe, weiß was ich, wie viele Mobilitäts-App, die ich dann öffnen muss, um genau an die...
Ja.
Fahrer und das Fahrer zu kommen. Deswegen meine ich jetzt auch, wenn du sagst, ich bin zufrieden, wenn das im Hintergrund läuft und wir jetzt hier mit dem MVG so zusammenarbeiten, ja. Aber so habe ich halt als Münchnerin möglicherweise keine App von euch auf dem Telefon, sondern vielleicht von jemand anders.
Ja.
Und ziele da dann auch wieder, ja. Und dieser Wust an Apps ist einfach, das muss ich auch irgendwann mal ändern. Das kann ja gar nicht sein.
Ich sage immer, we think global and act local. Ne? Am Ende sind wenig Leute so viel unterwegs wie du und ich. Und die meisten, also das merken wir auch in so unseren Befragungen, wenn wir dann wieder fragen, weißt du, dass du auch mit deinem Account in einer anderen Stadt nutzen kannst und so weiter und dass du 4 Räder auf einmal ausleihen kannst und etc. Und das nutzen gar nicht so viel, das nimmt zu. Aber vielleicht auch durch Corona, ne, weil da dieses Remote-Arbeiten, also wohnst eigentlich ganz woanders, als dass du arbeitest, ne, dass das dadurch nochmal zugenommen hat. Aber das nimmt wirklich tatsächlich, stimmt, wenn ich jetzt überlege, nimmt das erst seit Corona wirklich zu. Und
ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass es nach Corona besonders zunimmt, weil das Reisen wieder so möglich ist.
Auch,
also ich sehe hier viele und denke mir immer, das sind Urlaubende, die jetzt hier gerade vor dem E-Scooter oder vor dem Fahrrad stehen.
Ich muss nochmal gucken, wir sind in zig Apps drin, aber es ist meistens immer lokal, ne?
Ich habe nur mal ein bisschen reingeschaut. Man findet euch, du hattest es schon erwähnt, viel in Kroatien, jetzt ganz neu, auch riesig in Polen. habe ich gelesen.
Na, so neu gar nicht, aber das GZM, das ist jetzt ganz groß, aber Polen macht...
Einige tausend Räder in Polen.
Veturilo ist in Warschau oder Wrocław war das erste in Polen, das ist seit 2010, sind wir in Polen auch Marktführer. Also wir sind der größte Anbieter in Polen und nach Wrocław kam dann Warschau mit Veturilo 2012 und auf so genialen Systemen wie jetzt auch GZM, ne, dass du halt als Abonnent einfach 60 Minuten frei mit drin hast und in Warschau waren...
Zum Tarif kommen wir gleich, aber meine Frage ist schon, also wie verbreitet man sich so? Ich habe gelesen Bergamo, Riga, dann rüber nach Limerick, Wien, Innsbruck.
Ja.
Wie verbreitet man sich so? Also geht das dann tatsächlich über Lizenznehmer, die engagiert sind, die auf euch zukommen?
Alles. Alles. Also das ist immer dieses, mit Nextbike kannst du halt alles machen. Ne? Also wir sind, ja. Kannst jedes System mit uns gemeinsam konzipieren und du kannst aber eben auch Lizenz machen. Das ist eben bei Kroatien der Fall. Und Wien haben wir eine eigene Gesellschaft dann gegründet. Ne? Also nicht für Wien explizit, sondern es gibt Nextbike Österreich, Nextbike Austria. Und es gibt auch Italien nicht, da war es dann eine Ausschreibung nach Italien gehen. Das war dann der italienische Markt, einfach interessant, weil da Ausschreibungen waren und wir uns beworben haben für Bergamo zum Beispiel und da den Zuschlag erhalten haben.
Jetzt habt ihr nicht nur die Ausschreibungsmodelle mit in der Zusammenarbeit mit Städten und Kommunen und den öffentlichen, sondern auch ein Campusmodell zum Beispiel.
Stimmt.
Ein Sponsormodell, ein Ad-Modell. Magst du kurz die unterschiedlichen Modelle erklären? Ich weiß nicht, die werden wahrscheinlich nicht so viel Raum einnehmen bei euch, aber ich finde sie trotzdem spannend.
Am Ende ist es überall dasselbe Prinzip, ja. Und es kam aus der Notwendigkeit, dass wir natürlich gedacht haben, also 2009 oder auch schon der Reihe vorher, also der Gründer, wir können ja nicht von den Verleiheinnahmen das ganze Ding stemmen. Ja? Also wir müssen sowieso wieder in die Vorfinanzierung gehen, fürs nächste Projekt Räder einkaufen, aber wir müssen ja auch den Overhead bezahlen. Also du hast bei Nextbike 24/7 Kundenservice mit dran, du hast den Service auf der Straße. Das kann ja keine KI übernehmen, die Räder irgendwie zu verschieben und vor 20 Jahren schon mal gleich gar nicht. Da gab es ja noch nicht mal ein Smartphone. Und das ist krass, ne?
Das ging,
über SMS und wir saßen dann da mit Excel-Listen ganz am Anfang und haben per Telefon die Codes durchgegeben für Zahlenschlösser an den Rädern. Ne? Crazy.
Verrückt.
Das war der Anfang. Und dann habe ich immer jedes Jahr da gesessen und dachte, ich will nicht schon wieder Flyer drucken mit neuen Stationen. Ich kann nicht immer diese Stationen neu drucken, wie du die Räder findest. Und muss ja überlegen, wie verbreitest du das denn? Da gab es ja auch noch nicht mal richtig Social Media, das kam ja da auch erst, ne? Und es gab einen riesen Boost, jetzt von der Entwicklung her ja nochmal durch die Smartphones, ne, und durch GPS und alles sowas. Ja. Dadurch hat diese Mikromobilität, diese direkte Verfügbarkeit und dass du das einfach so gut siehst. Wir haben zwischendurch ja Terminals gebaut im Metropolrad Ruhr, VRN Nextbike hatte so Terminals mit Touchscreen, die dann immer eingeschmissen waren, wenn sie nicht funktioniert haben. Hast du immer gedacht, da hat wieder jemand mit der Faust davor gehauen.
Wie geht ihr denn generell mit Vandalismus um? Habt ihr viel Vandalismus oder hält sich das in Grenzen?
Hält sich in Grenzen. Hält sich wirklich in Grenzen. Manchmal hast du eine Welle in der Stadt. Aber dadurch, dass wir eben auch echte Menschen auf der Straße haben, die dann Service machen, und das ist so die Broken Window Theory, ne? Musst halt schnell das Schrottrad von der Straße bringen und kannst es nicht liegen lassen, damit nicht das nächste dir dann umgetreten wird. Aber es gibt Problemstädte in UK, da sind wir auch ratlos gewesen teilweise. Ne? Also da hilft stationsbasiert, hilft ein ganzes Stück. Aber am Ende ist das eine soziale Geschichte, wo du nicht als Anbieter allein dafür gerade stehen kannst. Aber in Deutschland oder so generell in unseren Märkten ist das jetzt nicht das Riesenproblem.
Nochmal zurück auf die unterschiedlichen Modellvarianten, ja. mit den Campusrädern und
Sponsor. Das kam aus der Notwendigkeit, dass wir irgendwie das ganze Business stemmen mussten. Und deshalb war von Anfang an klar, dass Werbung auf den Rädern mit drauf sein muss. Und deshalb war das auch dieser Beachcruiser, weil der in der Mitte so einen Platz hatte, wo wir dann eine Hohlkammerplatte hatten, die wir bedruckt haben mit Folie und dort Werbepartner drauf werben konnten. So fing das an mit diesem Adbike. Und jetzt in der Weiterentwicklung haben wir mittlerweile ein 100% recyceltes Heck da hinten drauf, wo nur ein Aufkleber drauf muss, eine Folie, die wieder recycelt wird, was der Service ganz schnell draufkleben kann und vermarkten das Rad. komplett an Sponsorpartner, wie du es in Berlin hast, du dann Edeka da komplett auf dem ganzen Fuhrpark drauf. Und damit gehen wir auch in die Ausschreibungen dann rein, dass wir wirklich, wir haben eine Sales-Abteilung, die sich nur um die Medialeistung, Werbung auf Rad kümmert. Und da sind wir auch komplett Marktführer, wenn du auf irgendwie Fahrrädern werben willst. Und das bringt natürlich auch was für als argumentativ. Du hast immer positiv den Effekt, dass du als Werbepartner irgendwie Fahrradverkehr förderst oder nachhaltige Mobilität. Und du kommst gleichzeitig, im Gegensatz zu statischer Werbung, die an der Hauswand ist, hast ja eine Außenwerbung, eine tolle. Und du kommst ja auch im Gegensatz zur Straßenbahn, Verkehrsmittelwerbung gibt es ja auch, aber du kommst halt auch in den Park oder an den See.
Ne? Du kommst rum, auf jeden Fall. Du
kommst richtig rum und wirst nicht nur von den Nutzenden wahrgenommen, sondern eben auch von denen, die sehen. Und dann kannst du noch verlängern in der App und alles sowas, also digital, dass wir dann sagen, ja, kriegst halt hier Freiminuten, wenn du mit dem Rad fährst. Also das wäre diese Werbegeschichte, Sponsoring. Und Campus Bike kam auch daher. Im Prinzip verkaufen wir eigentlich nur Tickets für unseren Fuhrpark. Ja? Und das verkaufen wir auch an Universitäten und Hochschulen. Und haben damit aber auch, weil das natürlich eine große Masse an Menschen ist, die das dann gerne nutzt, die zahlen meistens über ihren Studiebeitrag, also solidarisch, Solidarbeitrag, zahlen die dann halt einfach 1-2 Euro mehr. Und du hast dafür, können die eine Stunde pro Fahrt kostenlos fahren oder eine halbe Stunde pro Fahrt kostenlos.
Ah, dann läuft das sozusagen, das Modell integrativ mit der Uni.
Ja.
University of Glasgow habe ich gesehen, die kann es gut vertragen, die ist gut verteilt.
Ja, macht auch natürlich Sinn, dazwischen. Wenn du einen großen Campus hast oder verschiedene Institute, ne, die du dann erreichen willst. Und das ist auch ganz cool gewesen, dass manchmal über diese Uni- oder Hochschulkooperation das System dann gesamt in der Stadt etabliert wurde, dass wir aber zuerst über die Hochschulen rein sind. Und manchmal war es genau andersrum, dass wir erst mit der Stadt und dann haben wir selbstständig uns um Kooperationen mit den Studierenden gekümmert, also geht dann über ein ASTA oder ein STURA, wie das jeweils heißt, ne? Und haben dann wieder das etabliert und dort schnell eine kritische Masse an Nutzenden natürlich gehabt, wenn du die mit dabei hast. Und das Prinzip ist auch dasselbe, wie wir an die ÖPNV-Unternehmen früher rangegangen sind und gesagt haben, na, kauft bei uns doch Tickets für eure Abonnentinnen ein und ihr könnt euren ÖPNV damit bereichern. Ja, also so lief das damals noch so rum.
Super komplex und wirklich immer auf der Suche nach neuen Zugängen, gell?
Ja, ne?
Und wahrscheinlich auch bei der Tarifstruktur. Da habt ihr sicherlich auch einiges ausprobiert. Wie schaut das aktuell aus? Nehmen wir jetzt mal vielleicht für den deutschen Markt.
1 Euro pro Viertelstunde. 1 Euro 15 Minuten und 15 Euro für den ganzen Tag. Und du kannst dann Monatstickets, als dann Spotify kam, habe ich so gesagt, ich habe so ein Bauchgefühl, 10 Euro wären gut, mach mal einen Monatstarif. Und haben auch sowas eingeführt, den du dann, und da hast du eine halbe Stunde pro Fahrt frei. Also im Prinzip eine Flat und musst immer nach einer halben Stunde das Rad wieder abgeben.
Verstehe. Und jetzt seid ihr so reich wie Spotify?
Nee.
Und natürlich nicht ganz.
Komischerweise wird man, also wir oder generell, ist die Fahrradbranche ja auch verglichen mit Autobranche. Wir sind ja die Underdogs, ne? Aber wir sind die Cool Kids, sag ich dann wenigstens.
Ja, immer. Das lohnt sich immer, arm und cool. Nein, ich will natürlich ein bisschen raus auf das Jahr 2021. Also ich meine, ihr habt Invests leisten müssen und Dinge auch immer ausprobieren. Das kostet alles wahnsinnig viel Geld. Ihr habt Hardware, nicht nur Software.
Ja.
Und so kam es 2021 dazu, dass Tier Mobility, die, glaube ich, aus Berlin stammen,
ja,
jetzt nicht so den weiten Weg haben und sind nach Leipzig gefahren und haben gesagt, wir übernehmen euch. Damals warst du ja auch schon fast volljährig bei Nextbike.
Ja.
17 Jahre dabei.
Na, ich persönlich finde, also das Ding ist ja erstmal übernommen werden und dann auch noch mit einem anderen Gefährt, ne, mit Scootern. Und oftmals beißt sich Fahrrad und Scooter ja so ein bisschen vom Idealismus her. Das fand ich damals aber nicht so. Wir haben immer Investorinnen gesucht. Und es war gut, das Tier hat damals dann einfach gepasst. Ne? Und es kam endlich jemand, frag mich nicht warum, aber die Scooter in diesem Businessmodell, die haben ja unglaublich viel Geld eingesammelt. Also davon konnten wir nur träumen. Und ich stand immer da und dachte, hä, aber wir haben uns doch seit 15 Jahren bewiesen, wieso geben die uns denn nicht das Geld, sondern...
Ja, weil ihr die cool Kids seid, aber nicht the coolest shit. Ich weiß nicht, es war ja in dieser Zeit, also das sind ja auch, glaube ich, Businessmodelle, die, oder sagen wir, andere Business-Typen mit anderen Businessmodellen, die viel Geld eingesammelt haben, aber auch zu einer gewissen Zeit. Also die Finanzierungsrunden sind jetzt auch nicht mehr so einfach.
Und mit großem Risiko, ne? Also da geht's ja...
Absolut.
Also, bis ich begriffen habe, na, ist ja wie eine Wette, ne? Also es ist ja wirklich Wetten, wer wo hohes Risiko, deshalb kriege ich das meiste am Ende vielleicht raus und habe meinen Spaß dabei. Und
ja,
deshalb hat Nextbike nie so viel bekommen, weil wir sind langfristig, wir haben diese Städteverträge. Das ist viel träger natürlich auch, aber es ist halt auch nachhaltig und es ist auch sehr solide in der Hinsicht. Und so hat dann Tier sich das natürlich auch gedacht. Na, da haben wir eben den Part Bikesharing mit dazu und gleichzeitig die Beziehung zu den Städten so in dem Dreh. Also kriegt man dann eben mit auf dem Silbertablett dazu. Wir haben aber im praktischen Zusammenarbeiten festgestellt, dass das nicht ganz so einfach ist und dass wir die Business Lines auch wirklich ganz getrennt betrachten in der Gesamtinstitution. Also das eine ist das Scooter-Business, was komplett frei und ohne irgendwelche Regularien in die Städte geht. Und es entwickelt sich ja aber auch dahin, dass es mehr Regularien gibt und Absprachen mit den Städten. Und das andere ist Nextbike mit dem Fahrradverleihsystem, was immer im Prinzip funded Business ist.
Jetzt hat aber Tier auch eigene Räder. Sind es eure Räder?
Nee. Die haben teilweise E-Bikes, aber trotzdem das Main-Business ist immer noch auf den Scootern.
Okay, also ich hätte jetzt zum Beispiel hier in München MVG-Räder von euch,
ja,
auf die ich zugreifen könnte, ja, habe aber auch Tierräder.
Scooter die, vor allem, ja.
Ja, aber auch Räder, also kannibalisiert man sich da nicht? Sagen die da nicht? Pff.
Also zum Teil kannibalisiert sich das sicherlich schon, aber nicht, also marginal.
Okay.
Ja, also das Hauptding ist wirklich der Zugang und das war ja immer nice, dass du halt den Zugang zu zwei verschiedenen Typen der Mikromobilität eigentlich hast. Und das fand ich auch immer, um mal in so einem Sprech zu sein, das fand ich immer recht sexy, ne? Also das ist schon auch mal cool, mit einem Scooter zu fahren, why not, ne? Und du hast natürlich eine viel größere Verfügbarkeit. Also wenn ich jetzt kein Fahrrad gerade finde, nehme ich halt einen Scooter. Und wenn ich halt, also ich präferiere das Fahrrad, ja, aber ich gehe eben auch auf einen Scooter. Und das ist dann auch okay. Oder wenn ich so und so Klamotten anhabe, dann, obwohl ich fahre eigentlich immer Fahrrad. Ich fahre mit High Heels Fahrrad. So. Bei mir gibt es keinen Grund. Ich fahre wirklich immer Fahrrad. Aber ich bin schon mal illegal mit meinem Kind auf dem Scooter gefahren und habe das einfach vorne draufgestellt und das war halt geil.
Ne? Was illegal ist, ist immer geil mit Kids.
Nee. Das finde ich super. Jetzt sowieso. Ah, wir wollen nicht Nextbike fahren, wir wollen Scooter fahren.
Natürlich. Yeah. Ja, also ich finde auch, dass es, ich bin jetzt kein E-Scooter-Hasser oder sowas, habe ich auch nie verstanden. Alles, was jeden irgendwie
bewegt.
Und ich finde auch, man muss nicht immer U-Bahn fahren,
ja,
wenn die Stadt oben entdeckt wird.
Ja,
ja. Und man da gemeinschaftlich oben unterwegs ist, auch wenn es voll ist.
Genau.
Ich feiere das trotzdem, also. Aber auch eine gefährliche Sache, also man kann auch den Führerschein verlieren, wenn man mit einem Scooter unterwegs ist und ein bisschen Alkohol getrunken hat, das jetzt nur so als Warnung. Und man sollte natürlich nicht seinen Sohn wie Mareike Rauchhaus wahrscheinlich noch in High Heels auf dem Scooter in der Gegend
natürlich nicht. Macht das auf keinen Fall nach.
Ja, aber jetzt kam es auch bei Tier zu Entlassungen, hat man gehört. Also die Finanzierungsrunden sind nicht mehr so einfach. Jetzt steht die Fusion mit Dot bevor. Sind sehr unruhige Zeiten auch in diesem Feld. Spürt ihr das? Macht ihr
euch? Spüren wir schon, aber wir sind immer, das heißt, dann ist dann eben immer die Message, Nextbike is not affected. Ne? Also das ist, weil wir halt so ein solides Business haben und wir haben auch nie, dadurch, dass wir immer gut wirtschaften mussten, und nie uns einen großen Overhead
leisten. Du sagst, ihr seid die Cool Kids. Ihr klingt so spießig.
Ja, es ist auch wirklich so.
So down to earth, so deutsch.
Also schön mittelständisch, ne? Also das ist
total,
wirklich,
ja.
Ist aber wirklich so. Ist wirklich ja. So vom Unternehmen, von der Struktur her, die Businessline, die ist halt so. Und wenn du so eng mit den Städten zusammenarbeitest, mit der öffentlichen Hand, dann kommt das da natürlich rein. Obwohl wir auch die Cool Kids der Stadtverwaltung bei uns haben. Ne? Also das ist die Fahrradverkehrsbeauftragten oder die sich mit sowas auseinandersetzen oder die ÖPNVler, die Fahrradverleih machen müssen, das sind schon die coolen. Wir sind ja schon alt, ne? Deshalb sage ich, setze mich auch immer eine Bühne und sage, ich weiß überhaupt nicht, warum ich hier als New Mobility immer unterwegs bin.
Ja, weil du ein cool Kid bist.
Ja, da sage ich.
Wir sind lange jung und
weil wir uns bewegen. Weil wir uns bewegen.
Ja, deswegen, das hält uns jung, aber wir müssen auch so ein bisschen gucken. Also ich bin wahnsinnig ungeduldig und ich hätte gerne morgen Veränderungen.
Ja.
Und ich mag Veränderungen. Schon allein als Frau schaue ich eher nach vorne als zurück. Und jetzt hatte ich gestern tatsächlich ein Interview mit Stefan Sargmeister, einem der Gestalter, Grafiker schlechthin, der aktuell einmal mehr mit einer Ausstellung rausgeht. Also sein Motto schon seit einiger Zeit ist Life is better und die Ausstellung heißt Better and Better. Und er betrachtet das Langzeitmodell sozusagen der Welt und geht auf Statistiken und motiviert so, denn die Welt wird tatsächlich besser und besser, wenn man es statistisch sieht. Und er sagt, im Kurzzeitraum haben wir nur die schlechten News, weil das ist das, was aktuell passiert. Habe ich dann noch so ein paar mediale Anmerkungen, aber gut. Ja, stellt dann diese Langfristigkeit gegenüber und ihr fallt eigentlich genau in dieses Muster rein, ja? Also
ja.
Man hört immer wieder von Rückschlägen und wenn man euch betrachtet, dann geht ihr seit 20 Jahren euren Weg.
Genau.
Und das dann doch sehr erfolgreich von 5 auf 500, das ist schon ein großer Schritt.
Ja, und aber auch auf einem Low Level, ne? Also wir haben halt nie eine Marketingabteilung mit 80 Leuten gehabt, sowas, ne? Das konnten wir uns nie leisten und das war dann aber eben auch geil, mit Tier mal so einen Professionalisierungsschub nochmal zu kriegen, wo dann eben das Geld so da noch lockerer saß, ne, dass du mal Kampagnen große machen kannst und alles sowas. Ne. Das war, ist bei uns natürlich immer nicht so möglich und deshalb mussten wir mehr contentlastiger auch unterwegs sein, ne, dass du die Leute wirklich an der Wurzel überzeugst und nicht nur durch Glanz und Gloria, sondern eben wirklich damit auch eine Strukturveränderung natürlich auch schaffst gleichzeitig. Aber das kam aus einem Zwang heraus. Hätten wir mehr Geld gehabt, hätten wir auch mehr geboostet und dann wäre es bunter gewesen. Keine Ahnung, ob das dann so nachhaltig immer funktioniert hätte. Und Nachhaltigkeit auch im ökonomischen Sinne. Ne? Also wir haben dann natürlich Räder und Folien entwickelt, weil wir es uns gar nicht leisten konnten, das wegzuschmeißen oder sowas. Ne? Weil wir auch die Teile wiederverwerten müssen. Also sag mal, wir sind wie so eine kleine DDR, ne? Wo du immer so selber gebastelt hast, so ungefähr. Oder auch diese Radentwicklung, ne? Warum wir das selber gemacht haben, weil wenn du das nach außen gegeben hast, hat es halt viel, viel mehr gekostet. Du konntest die Deadlines, die Timelines nicht halten. Das hat mit den Vorfinanzierungen bei uns oft nicht hingehauen. Also mussten wir es selber machen. Ne? Das kam aus so einem Zwang heraus, der uns aber dann diese Solidität gegeben hat oder gibt. Mhm. Zum Teil auch. Aber ist auch auf der anderen Seite hinderlich in ganz vielen Dingen, natürlich. Und wir machen nicht immer die größten Sprünge oder wir sind halt dann manchmal auch ein bisschen spießig. Also dass es halt doch dann so mittelständig spießig ist und nicht so glamourös, wie ich es manchmal gerne hätte.
Du wärst gerne im Business Punk. Großer Mareike Rauchhaus-Artikel.
Ich selber würde ja sagen, ich bin ein Business Punk, aber das Unternehmen und auch Bikesharing in dem Sinne, am Anfang dachte ich immer, das ist doch so trendy und sowas. Ne, ist nichts, ist ÖPNV und wir müssen die Masse aufs Rad da kriegen. Und für Trendy, da hast du dann, was hat man zwischendurch? Fixies und alles solche Bikes, ne? Also, oder so ein Vintage-Rennrad, wie ich habe oder sowas, ne? Aber das ist nicht Next Bike. Es muss gut aussehen, aber es darf auch nicht zu fancy sein. Es muss für zig Leute passen. Es muss umfallen können, genau. Es darf aber wieder nicht zu schwer sein. Wenn du da ein übelst geiles, mega krasses Superdesign hast, dann klauen die dir das halt unterm Hintern weg. Und wenn du das auch auf der anderen Seite, ist dieses auch diese Designentwicklung, die wir selber gemacht haben, das war immer der Grund, das war zum einen cool, dass wir selber produziert haben, aber eben auch, das ist ein Vandalismus, ein Diebstahlschutz. Ne? Du erkennst halt so ein Nextbike, auch wenn die Aufkleber abmachst. Also und wenn alle, die jetzt die Scooter haben oder sie haben ja alle dasselbe Modell. Ne? Das sind ja alles dieselben Sachen, änderst ja nur die Farbe. Und auch bei den E-Bikes, die haben alle die OK-E-Bikes. Sowas, ne? Das
ist alles, ihr habt dann aber auch diese Welle von chinesischen Anbietern mitgemacht.
Ja.
Wie war das damals? Weil die sind ja vielfach in Flüssen und ich weiß nicht wo überall gelandet.
Das war ein Spaß.
Aber war das am Anfang bedrohlich, dass jetzt plötzlich chinesische Anbieter kommen, hunderte von Rädern irgendwo hinstellen und ihr sagt, ja, aber wir machen das schon seit zig Jahren und wir machen es auf eine andere, solidere Art und Weise und werden jetzt hier überschwemmt?
Ganz genau so war es, ne? Totale Panik und wir sind tot innerhalb der nächsten Monate. Wo kommen die denn her? Und die haben ja, es war dasselbe in Grün wie die Scooterwelle, ne? Die haben auch zig Kapital eingesammelt, also in ihren Finanzierungsrunden und haben einfach die Städte geflutet. Aber krasserweise ist es wirklich da wahr geworden, dieses Wettbewerb belebt das Geschäft. Und vor allem in der Abgrenzung zu uns, ne? Aus der Solidität von uns, wir haben halt Leute, die fest angestellt sind und den Service auf der Straße machen. Die Chinesen haben da überhaupt nicht dran gedacht. Die hatten das gar nicht, Serviceleute auf der Straße, sondern die Räder wurden ja sich selbst überlassen. Das passt aber nicht zum europäischen Kaputtmachstil, ne? Das funktioniert vielleicht in Asien, wo die Leute nicht auf den öffentlichen Sachen drauf rumtrampeln. Aber in Europa gab es da ja Riesen, auch in München, ne? Die SZ hat dann mal im Magazin so eine Serie gemacht, wie macht man Kunst mit diesen Rädern, ne? Da hingen die dann in den Bäumen an der Straßenlaterne. Und da war zum einen negativ, dass es einen schlechten Effekt auf Bikesharing insgesamt hatte, ne? Also es hat ja generell, was ist das im öffentlichen Raum? Das hat da nichts zu suchen, das steht überall rum, Schrott wird nicht benutzt. Und der positive Effekt war aber, dass ja doch viele das genutzt haben, dass dadurch endlich mal eine flächendeckende Aufmerksamkeit war auf diesem Thema, dass das dadurch bei Endkundinnen plötzlich attraktiver wurde. Und diese Verbreitung hatten wir noch nie erreichen können vorher, ne? Weil uns ja einfach der Fuhrpark das Geld gefehlt hatte, so flächendeckend verfügbar zu sein. Und auch Callabike hatte das nie, ne? Und dadurch war plötzlich so, Bikesharing, ja, habe ich schon mal gesehen, was gehört. Und dann ging es darum, das jetzt eigentlich positiv umzuwandeln. Und das Positive war, dass die Städte verstanden haben, kann man eigentlich cool was mitmachen, wenn man das ein bisschen orchestriert. Und unser öffentlicher Raum, Hilfe, wieso stehen die alle hier? Das sollten wir jetzt mal ausschreiben. Und seitdem, spätestens seit 2017, 2018, war es nicht, schreiben Städte aus. Also es geht gar nicht mehr ohne ein Vergabeverfahren für Bikesharing oder sowas. Das haben die wirklich verstanden. Und ich weiß noch, in England war es, oder in UK, ich weiß nicht mehr, welche Stadt, sowas wie Manchester oder sowas, hatten wir noch ein Vergabeverfahren, waren da eigentlich dran, mit der Stadt zu reden und alles sowas. Und dann kam Mobike da reingegrätscht, hat gesagt, wir machen das alles kostenlos. Und der Bürgermeister hat in die Hände geklatscht, ich blase Ausschreibungen ab und nehme das alles kostenlos, nachvollziehbar. Aber nach 2 Monaten lag halt alles im Fluss, ne? Und nichts mehr mit Bikesharing oder sowas. Ja, keine Stationen. Das macht man ja auch. Wir machen ja stationsbasiert und gleichzeitig aber auch Flex. Und das war die Kehrseite der Medaille. Und dann die Frage natürlich gerade Deutschland, Datenschutzsicherheit, ne? Oder Europa, GBFS kam ja dann. Weißt du, das und dann kam es eben, was machen die denn eigentlich mit unseren Daten? Und die Chinesen und.
Ja, aber ist doch interessant, dass jede Bewegung irgendwie so diese unterschiedlichen Einflüsse braucht und auch das Rebellentum, so ein bisschen dieses, ja. Also jetzt nicht, dass die Chinesen rebellisch gewesen wären, aber halt gedacht haben, wir probieren das oder wir schaffen das ja. mit unserer, auf unserem, in our style irgendwie. Und es dann nicht funktioniert und es dann eine Professionalisierung einsetzt. Ja. Also dieses Erwachsenwerden, die Cool Kids hier schon auf dem Weg des Erwachsenwerdens vorher. Aber das ist doch immer spannend, wie sich so eine Entwicklung lostritt durch eben, wie du gesagt hast, Aufmerksamkeit, überhaupt mal Visibilität. Man ist genau. erstmal da und man weiß immer nie, wie das hinten rauskommt. Ja. Also am Anfang hat ja jeder gedacht, das zerstört das Sharing-Bild. Ja. Ja. Aber im Grunde war es genau der richtige Schub. Sobald der Wettkampf dann mal weg war, dieser Wettkampf, ja. ging es in die professionelleren Bahnen.
Du hast
aber wie ist das
recht.
Denn inzwischen, kann man, entscheidet jede Stadt für sich, wie viele Anbieter auf dem Markt sind, dass es nicht zu viel werden? Also limitiert man da?
Also das ist unterschiedlich. Es kommt auf die Sondernutzungssatzung in der Stadt einfach an. Ne? Und wenn du jetzt sowas wie Wien nimmst zum Beispiel, die haben das ja dann reguliert. Die haben gesagt, sie lassen, machen eine Konzessionsvergabe. Also die haben eine Ausschreibung für Bikesharing gemacht, dann haben wir ja das Wienrad, glaube Deco hat das vorher gemacht, das haben wir dann abgelöst, Wienmobil und für die Scooter gab es Konzessionen, also sprich
3 Anbieter oder wie viel, die dann dort ihr Business machen können.
Und, das ist und wie ist es mit DB Connect, Collarbike? Dürfen die einfach überall sein, wo sie ihre Station, also wo sie einen Bahnhof haben?
Das ist auch genauso, das ist ja das ist ja gar nicht mehr DB Connect. Ich weiß gar nicht, wie die Sparte mittlerweile heißt, worunter sie sind, aber das ist ja eine eigene GmbH und die können auf Bahngelände im Prinzip sein, weil das ja da brauchen sie keine Sondernutzungserlaubnis, aber ansonsten müssen die sich genauso
dann. Ja, aber auf dem Bahngelände, also das ist ja schon ein bisschen so ein Wettbewerbsvorteil im Grunde.
Ja, aber gibt es ja kaum noch, ne? Also das ist ja dann die Frage, wie machst du denn jetzt Business damit? Und es gab mal ganz am Anfang das Programm 100 ICE-Bahnhöfe oder sowas, wollte die Bahn mal ausstatten, aber da sind sie nie hingekommen. Also in Leipzig gibt es kein Call-a-Bike. Und dann was hast du denn damit, wenn du 10 Räder an einem Bahnhof hast und da wieder zurück musst? Das ist ja A zu A. Das ist ja,
weißt du? Ich verstehe. Ja, apropos how to make business. Wie blickt ihr jetzt auf sowas wie Citybike in New York, die super erfolgreich laufen anscheinend, aber trotzdem von Lyft loswerden gewollt werden?
Na, Lyft ist ja dahinter, das ist eben auch, ne? Also Lyft ist ja, das war eigentlich das Gleiche wie bei uns, dahinter steckt ja PBSC. Und PBSC ist betreibt in Toronto oder sowas, auch in mehreren Städten, auch eben New York, die Bike-Sharing-Systeme und ist komplett White-Label. Die treten gar nicht so stark auf wie Nextbike als Marke, sondern sind immer komplett gebrandet als dann das, wo sie jeweils sind, eben wie Citybike zum Beispiel. Und ja, wird schon Business-Gründe haben, ne? Weil die dann ihren Investoren wieder gerecht werden müssen. Und die Lyft-Investoren haben wahrscheinlich dann doch diese kurzfristigen Investmentziele mit einem hohen Risiko und nicht die langfristigen mit einem geringeren Risiko, wo du aber weniger Geld rausbekommst aus dieser Marge dann, ne? Also und das beißt sich teilweise.
Läuft immer wieder aufs selbe aus, dass die Industrie das unterschätzt oder die Investoren die Industrie unterschätzt haben.
Ja,
überschätzt, ne? Vielleicht eher.
Aber ich sag so, Fahrrad, auch die Scooter, die sind halt jetzt da und die werden auch bleiben. Aber das Fahrrad, das ist seit 200 Jahren da und das ist einfach, das wird nicht mehr weggehen. Ne? Also das ist da.
Ja, dann erzähl doch mit deiner Erfahrung. Was hat sich in den letzten 5 Jahren getan und wie vor allem schauen die kommenden 5 Jahre aus?
Wir werden wachsen. Es wird mehr Bikesharing wirklich in den ländlichen Räumen geben. Also was ich meinte vorhin mit den Mittezentren, das kommt jetzt. Das ist, finde ich, der Trend, der geht dahin. Und auch, dass die Städte oder die öffentliche Hand begriffen hat, dass flächendeckendes Fahrradfahren und Bikesharing, dass du das nicht nur mit privater Nutzung gewährleisten kannst, sondern dass du das Bikesharing dazu als Hebel brauchst. Und wenn du dann sowas wie die Mobilitätsstrategie der EU und den Green Deal anguckst, wo wir das Fahrrad jetzt lobbyistisch auch gut verankert haben da drin, dann ist Bikesharing ist einfach ein Wahnsinnshebel, um da nach vorne zu kommen. Und das gibt's nicht kostenlos, ne? Also es ist halt eine Art Daseinsvorsorge, wie du Bus und Bahn gewährleisten musst. Und wenn du wirklich denkst, dann kannst du dir eine Taktung von einem Bus die natürlich verringern, wenn du da ein gutes E-Bike-System zum Beispiel im ländlichen Raum dazu hast, wo Leute aufs E-Bike steigen können. Und natürlich kann jemand, der gehbehindert ist, nicht so gut E-Bike fahren, aber da geht es vielleicht auch hin, dass du dann 3 Räder mit hinstellst und anbietest, ne? Also das wird sich mehr diversifizieren, also noch mehr Cargo-Bikes und E-Bikes sowieso. Dadurch kriegst du ja auch viel mehr ältere Leute auf die Räder. Und der ÖPNV hat es begriffen, der ÖPNV, das Bikesharing, dass das Fahrrad wirklich ein Bestandteil des ÖPNV ist. Und das wird noch enger zusammenwachsen, sehe ich so.
Das klingt sehr zuversichtlich.
Ja,
klar. Jetzt kommen ja doch Jahre auf uns zu, möglicherweise, wo es auch europaweit einen Rechtsruck geben könnte. Möglicherweise auch einen Richtungswechsel. Habt ihr da Sorge oder zeichnet ihr da schon unterschiedliche Szenarien auf oder sagt ihr, nee, also im städtischen oder kommunalen Bereich können wir unabhängig arbeiten?
Also ich finde, dass tatsächlich in meiner Erfahrung, die ich jetzt hatte, dass man relativ unpolitisch, also das ist der Witz, ne? Ein Fahrrad ist eigentlich
unpolitisch, wird aber politisch aufgeladen. Aber an sich ist es ja egal, ob jetzt ein Nazi oder ein Punk, ne, zu seiner nächsten Party fährt. Also weißt du, wenn er halt schnell sein will und nicht viel Geld ausgeben will.
Das ist die Frage, mit welcher Infrastruktur er fahren kann, ja, natürlich
wird
auch.
Wird er dann das Fahrrad?
Oder ob das gefördert wird oder
das
eben
ist,
nicht.
Das ist die Frage und das sieht man natürlich ja wahrscheinlich eher, wenn das deutsche Verkehrsministerium im Grün geführt würde, statt von der FDP, gäbe es da vielleicht schon andere Programme oder einen anderen Drive oder sowas, ja. Aber war ja leider noch nie der Fall. Und trotzdem finde ich, und das ist das Praxisbeispiel, wenn du in die skandinavischen Länder guckst oder auch Holland, ist ja auch alles rechts oder sowas teilweise, ne? Oder gemischt. Und irgendwann muss da ja was gewesen sein, oder in Dänemark, also Schweden und sowas, da war es zumindest so, Kopenhagen, die Geschichte ist, dass vor 30 Jahren angefangen hat, na länger noch, 30, 40 Jahren, parteiübergreifend, dass alle von dem Verkehr irgendwie genervt sind, ne? Und dass das nicht rechts, links oder sonst was war, sondern dass einfach alle davon genervt haben und irgendwann begriffen wurde, da war ja noch gar nicht die Frage von Klimawandel, haben ja alle noch Angst vor einer Atombombe gehabt, ne? Also da war das ja viel akuter, als Klimawandel oder sowas, ja, aber es wurde schon Verkehrstote und sowas und deshalb gab das dann, das war nicht mehr so ein politisches Thema und da, finde ich, müssten wir eigentlich hingelangen, ne, dass das
absolut
wirklich gesamt parteiübergreifend, dann hört das auch endlich auf mit diesen polemischen Geschichten wie, oh, wir bauen den Radfall, alle 4 Jahre ändert sich das dann, ne, wir bauen mal Radwege aus und nach 4 Jahren bauen wir sie wieder zurück, was soll das denn, ja.
Also ja, das, Planungssicherheit auch für euch, ja, sehr, sehr wichtig.
Ja. Also wir sind natürlich auf Infrastruktur angewiesen, ja. Also das ist auch, es befruchtet sich gegenseitig, ja. Du hast natürlich, startest du im Bikesharing, wenn du keinen einzigen Radweg hast, startest du trotzdem Bikesharing. Führt das dazu, dass natürlich die Radfahrenden auf den Straßen auch unterwegs sind und man irgendwann die Autofahrenden begreifen, ah, die können wir nicht einfach umfahren, sondern vielleicht, wenn ich nicht jeden Tag einen Menschen umbringen will, muss ich mal gucken, dass ich ordentlich fahre. Und dann kommt die Forderung eben, ja, baut mal Radwege oder sowas, ne? Also das geht dann einher. Und auf der anderen Seite, wenn du schon eine tolle Infrastruktur hast, hast du halt eine schöne, tolle Nutzung dann durch das Bikesharing da drauf, ja? Die sich wieder, also es ist so, weiß gar nicht, wer da zuerst da ist, das Huhn oder das Ei oder Katze beißt in welchen Schwanz auch immer.
Ja.
Das geht vorher. Und ich würde mir wirklich eine Entpolitisierung des Fahrrades wünschen, ja? Ich meine, ein ÖPNV, da gibt es ja auch immer die Diskussion zumindest, ist er jetzt kostenlos für alle oder nicht, aber zumindest stellt rechts oder links ÖPNV nicht in Frage. Ja? Und da müssen wir hin, weil das ist Bestandteil. Und wenn wir halt Energieversorgung anschauen, wenn wir Infrastrukturkosten anschauen oder sowas, dann ist es einfach nur logisch, dass mit Mikromobilität, und da rede ich auch nicht nur von Fahrrad, da kannst du auch die Scooter dann mit reinnehmen, ne? Wenn du das einfach dadurch verdichtest und das Angebot viel attraktiver machst und flächendeckender. Und da hast du zum einen natürlich den Hebel, dass du die Autofahrenden wegkriegst, aber zum anderen hast du ja einfach ein sehr günstiges Mittel, innerhalb des ÖPNVs da was auszubauen. Ja?
Ja, dein Wort in Göttinnenohren.
Ja, bitte.
Mareike, lieben Dank für deine Zeit und die Einblicke und auch die Einordnungen, die du uns gewährt hast. Viel Erfolg euch weiterhin als solide Cool Kids. Marschiert durch.
Oh ja. Fahrt durch, radelt durch.
Und der Aufruf geht raus, probiert es mal aus, wenn ihr irgendwo unterwegs seid oder auch mal euer eigenes Rad stehen lasst. Danke fürs Zuhören, wie steht's? Beste Zuhörerschaft ever. Nimm fleißig das Rad und bis zum nächsten Mal. Adios.
Ciao, ciao.